Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Berufsjugendlich. Es ist schon die siebte Folge, die verflixte siebte Folge. Aber wir sind optimistisch, dass wir auch durch diese Folge gut durchkommen. Wir, das sind wie immer einmal Jendrik und...
Und Anna, hallo.
Und Anna ist wieder in Deutschland. Herzlich willkommen zurück.
Vielen Dank.
Du bist jetzt, glaube ich, schon ungefähr eine Woche wieder da oder anderthalb Wochen. Und ja, wie bist du hier wieder angekommen und was war bei dir los seit der letzten Folge?
Ich finde es kalt in Deutschland, auch wenn jetzt fürs Wochenende super schönes Wetter angesagt ist und mich das riesig freut. Also ich schlottere hier immer noch so ein bisschen vor mich hin. Freue mich natürlich, wieder hier zu sein, stabiles Internet für diese Podcast-Aufzeichnung zu haben. Hatte ich vorher auch, aber jetzt, ne, wieder zu Hause zu sein. Ich muss zugeben, dass bei mir in erster Linie Papierkram los war in den vergangenen zwei Wochen. Ich habe gar nicht so viel jugendpolitisch gemacht, sondern tatsächlich E-Mails gelesen, E-Mails beantwortet, Konzepte geschrieben, ne, so richtige Office-Wochen gemacht. Und das tat auch mal gut. Und was ich gerade mache, ist, ich renoviere meine Küche und habe dir ja auch gerade schon, bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, stolz erzählt, dass ich gerade ein Brett lackiert habe. Und damit geht es auch für mich nach dem Podcast weiter. So praktische Dinge sind manchmal gar nicht schlecht, oder? Was ist denn bei dir so los?
Ja, ich hatte eine Woche Urlaub über die Ostertage und habe da an meinen kreativen Projekten weitergearbeitet, die Open Stage, Vorhang auf und so weiter. Und mag es innerhalb von Essen, der schönsten Stadt im Ruhrgebiet, habe ich letzte Folge vergessen zu erwähnen.
Ja, ich hab's gemerkt und wollte dich aber nicht darauf aufmerksam machen.
Genau. Ich mag das hier einfach mit der Tram durch die Gegend zu fahren. Als Mensch, der vom Land kommt, im Münsterland, kennt man das ja nicht, mit einer Tram hier direkt vor der Haustür. Und ich mag das einfach, da einzusteigen, da überall hinzufahren. Ist ja einfach gut, dass es hier möglich ist, was ja schon ein Teaser auf unser heutiges Thema ist. Als ich aber bei meinen Eltern zu Hause war, im Münsterland jetzt über Ostern, da musste ich wirklich mit dem Auto zum Golfplatz fahren. Und dieser Satz klingt jetzt richtig dekadent.
Klingt ganz schlimm.
Klingt
Klingt
ganz schlimm,
furchtbar.
aber Golf ist halt ein großes Hobby. Das ist für viele jetzt auch nicht neu, die mich kennen. Aber man muss da halt überall mit dem Auto hinfahren und deswegen genieße ich schon auch die Großstadt. Und beruflich überbrücken wir gerade eine Vakanz in der Geschäftsführung von unserem Jugendverband, von der evangelischen Jugend in NRW. Und das ist eine spannende Erfahrung, weil das sind ein paar andere Aufgaben, die jetzt da auf den Kollegen Axel und mich zukommen, als wir das sonst so machen.
Ja, also wenig machst du ja sonst auch nicht. Stelle ich mir auch anstrengend vor. Ich habe noch eine Frage zum Thema Golf. Verzeihung, auch weil es so thematisch passt. Heizt du auch mit so einem Golfcaddy über den Platz oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, ich trage meine Tasche noch selber. Also
Ich hab auch
nicht so einen Rollator, so einen Wagen zum Tasche schieben. Ich trage die noch selber. Sind ungefähr 8 Kilo. Also es ist auch schon anstrengend, ja.
Ja, ist ein Workout, auf jeden Fall. Ja, wir sind beide total viel unterwegs. Wir erzählen ja zum Ende der Folge auch immer, was wir so alles vorhaben, weil wir in der ganzen Republik irgendwie am Start sind. Aber was uns ja auch verbindet, ist, dass wir seit unserer Jugend schon super viel unterwegs sind. Und vor allen Dingen durch unser Engagement in der Jugendverbandsarbeit. Also ich erinnere mich, ich war auch schon zu Schulzeiten viel unterwegs, aber die Zeit, in der ich wirklich zu so einer Art na Jugendarbeitspendlerin wurde, das war in der Zeit, als ich Diözesanleitung der katholischen jungen Gemeinde in meinem Heimatbistum war. Und da bin ich praktisch jedes Wochenende vom Bodensee, wo ich studiert habe, nach Wernau bei Stuttgart gependelt, um dort an Veranstaltungen und Sitzungen teilzunehmen. Also es waren immer 4 Stunden Regionalbahn freitags hin und 4 Stunden Regionalbahn sonntags zurück. Ich hatte auch Diözesanleitungskolleginnen aus Freiburg und aus Würzburg. Also wir haben alle unfassbar viel Zeit in Zügen verbracht. Und ganz ehrlich, Hendrik, beruflich ist es bei mir ja immer noch so, weil ich ja zwischen Berlin und NRW pendle.
Ich hab mir früher mal das Fun-Ticket geholt. Das gab's
Das
im
Fun-Ticket. Spaß, Spaß,
Fun-Ticket.
Spaß.
Spaß, ja. Das hat, glaube ich, so 25 Euro gekostet. Und damit konnte man dann den ganzen Monat durchs Münsterland fahren, bis nach Holland, also bis nach Enschede oder Enschede, wie man es ja richtig aussprechen würde. Das war ziemlich cool, weil Münster, Osnabrück, Enschede, das sind immer große Städte für uns gewesen. Da war ich unterwegs und jetzt natürlich beruflich sehr, sehr viel, leider sehr viel mit dem Auto. Da muss ich sagen, bin ich wirklich bequem, wenn man dann den Dienstwagen hat, fahre ich sehr viel mit dem Auto. Würde ich gerne anders machen.
Ja, kann ich total verstehen. Warum erzählen wir euch das, wie wir so unterwegs sind? Naja, wir sind ein jugendpolitischer Podcast und Mobilität und Verkehrspolitik wird so gut wie nie als Jugendthema verhandelt. Und wir predigen euch ja seit Folge 1, Jugendpolitik ist Querschnittspolitik, Jugendpolitik ist ressortübergreifend und so weiter. Ja, und deshalb wollen wir uns in dieser Folge dem Thema Mobilitätspolitik und Verkehrspolitik als Jugendpolitik widmen. Das ist das Thema in dieser Folge und wir verraten euch auch noch, warum das gerade so brandaktuell ist. Ich habe es schon häufiger erwähnt, ich komme aus einer Kleinstadt im Schwarzwald und der Traum meiner Generation war, mit 18 den Führerschein zu machen und endlich mobil zu sein. Wer ein Auto hatte, war totaler King, totale Queen. Also natürlich bin auch das Auto meiner Eltern gefahren, mehr oder minder erfolgreich. Also gut, dass meine Eltern gut versichert waren. Aber ja, also es war einfach Mobilität, war irgendwie das Ding und einen Führerschein zu haben, gehörte einfach zum Lebensgefühl meiner Generation auf dem Land dazu. Und jetzt ist meine Heimat aber auch sehr bergig und man könnte sagen, ja, du hättest ja auch Fahrrad fahren können. Naja, also erstens ist ein Landkreis, der ist sehr groß, aber es ist halt auch hügelig. Also zur Schule mit dem Fahrrad, da wäre ich komplett verschwitzt gewesen, dann bin ich immer brav gelaufen und Schwarzwald heißt Schnee. Als ich jung war, ne, lag noch ganz viel Schnee. Das war einfach zu krass. Aber ne, 18 Führerschein, das war das Ding. Hattest du auch mit 18 direkt den Führerschein?
Mit 17, begleitendes Fahren 17 gab es dann ja. Ich bin mit 17 schon gefahren und habe dann auch direkt so einen Roller, so mit 49 km/h durfte man fahren, glaube ich, den habe ich gehabt. Und zu der Zeit habe ich noch als freier Mitarbeiter für die Westfälischen Nachrichten gearbeitet. Und dann war ich wirklich so Carla Kolumna als rasender Reporter und bin mit dem Roller da durch die Gegend gefahren, weil Busse fuhren ja nicht beziehungsweise zwischen 8 und 18 Uhr immer. Eine Stunde, da kam man aber auch nicht dann zur Kaninchenausstellung hin, über die man berichtet hat. Also bin ich da schön mit dem Roller, mit dem Zweitakter hin und her gefahren. Und das ist ja auch nicht so richtig nachhaltig.
Ja, wenn es halt die einzige Möglichkeit ist, ne? Das ist ja auch häufig ein Argument von Menschen, die auf dem Land leben, die uns gegenüber so einer Inzwischenstädterin wie mir, wie gut ihr es habt. Bei euch gibt es ja Busse, bei uns fährt der Bus halt, ne, der Schulbus oder dann eben noch am Nachmittag ein Bus. Aber ja, es geht halt auch um grundsätzliche Fragen von Klimagerechtigkeit, wenn wir über Verkehrspolitik aus der Sicht junger Menschen sprechen. Verkehrspolitik an sich ist schon Jugendpolitik, denn ja, alles ist Jugendpolitik, lol. Und Generationengerechtigkeit in Zeiten der Klimakatastrophe bedeutet eben, dass die Klimaziele des Pariser Abkommens eingehalten werden. Und das würde übrigens auch bedeuten, dass unser lieber Verkehrsminister Volker Wissing seinen feuchten Traum von einem Leben ohne Tempolimit, ich sag nur Freiheit, endlich loslässt und eben durch Tempolimits signifikante Mengen an CO2 eingespart werden. Also ich finde, das ist so ein Aspekt, wenn wir eher noch mal so aufs große Ganze gucken, nicht jetzt auf die individuelle Verkehrssituation. Verkehrspolitik bedeutet eben auch, generationengerechte Politik zu machen, damit wir alle in 20, 30, 40, 50 Jahren auf diesem Planeten noch leben und vielleicht auch atmen könnten, ne? Also wenn wir groß drauf gucken, ist Verkehrspolitik, muss Verkehrspolitik klimagerecht und damit auch generationengerecht gestaltet werden.
Ja, voll. Und damit musst du ja jetzt schon anfangen, damit sich das dann in ein paar Jahren auch dann auswirkt. Nur man muss halt irgendwann mal den Punkt machen und diesen Change haben.
Ja, und vor allen Dingen, ne, also ich sehe das ja hier, wie viele Leute einfach in der Stadt SUVs und große Autos fahren und so weiter, ne? Also es geht nicht nur um diese Tempolimit-Frage, es geht auch darum, welche Art von Autos, welche Art von Fortbewegungsmitteln, die eben noch nicht elektrifiziert sind, brauchen wir eigentlich? Und es ist
Ja.
ja auch so, es kann sich ja auch nicht jeder leisten. Es geht ja auch immer um Teilhabefragen, oder?
Genau, die soziale Teilhabe durch eine jugendgerechte Mobilitätspolitik. Und wenn wir an Fortbewegung denken in der Stadt oder eben auch gerade auf dem Land, dann ist das oft für junge Menschen, für Kinder und Jugendliche nur eingeschränkt möglich. Es gibt ja immer diesen Begriff der Elterntaxis. Also man muss überall hingebracht werden. Ich habe das selbst früher erlebt, wenn ich mich verabreden wollte, wenn ich zum CVJM oder zum Sport wollte. Ich musste gefahren werden. Irgendwann ging das dann mit dem Fahrrad, aber erstmal ist es nicht selbstbestimmt. Ich war auf meine Eltern angewiesen oder dann irgendwann auf eine Form von ÖPNV, Ruftaxis und Co. Und das geht der jungen Menschen heute immer noch so. Schule, Ausbildung, Hobbys, Ehrenamt, generell Engagement in der Freizeit. So. Und da reden wir über Menschen, die den ÖPNV normal nutzen können. Da reden wir noch nicht über Menschen, die eine Assistenz brauchen, zum Beispiel in einem Rollstuhl sitzen oder eine andere Assistenz brauchen. Für die ist ja Mobilität auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und auch das muss mitgedacht werden, inklusiver. ÖPNV. Es gibt da schon Ansätze. Ich erlebe das hier im Ruhrgebiet auch immer wieder, dass es selbstverständlicher wird, die Rampe rauszufahren. Und da denken auch die Leute immer mehr mit. So, aber da ist sicherlich noch ein Weg zu gehen. Wir haben das 49-Euro-Ticket, was für viele Menschen eine richtig gute Sache ist. Aber wenn du von Armut betroffen bist, nicht so viel Geld hast, dann sind auch 49 Euro im Monat eine ganze Menge. Und auch da braucht es Support. Und in dem Zusammenhang Semestertickets wurden an manchen Unis abgeschafft. Ob das wirklich hilfreich ist, kann man auch bezweifeln, Anna.
Ja, total. Vor allen Dingen, weil ja auch, ne, ich muss jetzt wieder auf Volker Wissing zurückkommen, weil auch
Ja.
noch nicht klar ist, ob das 49-Euro-Ticket aufrechterhalten wird. Also
Ja.
ich verstehe, ja, das kostet Geld, aber unter einem Fokus von Klimagerechtigkeit, Generationengerechtigkeit und sozialer Teilhabe ist dieses 49-Euro-Ticket wirklich eine super Sache. Und da muss ich aber auch sagen, das irritiert mich an der Diskussion auch immer so sehr, wenn dann Leute auf dem Land sagen, ja, das wird ja auch von uns irgendwie mitfinanziert. Wir nutzen das ja überhaupt nicht. Ich sage, ja, aber das ist halt so ein bisschen der Deal in einem Sozialstaat. Ne? Also man zahlt, ich nutze Straßen nicht. Mir können Autobahnen vielleicht ein bisschen egaler sein als anderen Menschen, obwohl ich natürlich auch darauf angewiesen bin, dass zum Beispiel Material und Produkte irgendwie Autobahnen transportiert werden. Ich zahle das ja trotzdem mit. Und deshalb finde ich, ist es so schwierig, wenn man sagt, ja gut, ich brauche das Ticket nicht, deshalb will ich es jetzt auch nicht irgendwie durch meine Steuergelder mitfinanzieren. Eine gute ÖPNV, ein guter ÖPNV, ein gutes Schienennetz, das muss im Interesse aller Menschen sein, auch um zum Beispiel den Güterverkehr auf der Schiene zu stärken und so weiter. Das hilft dann eben auch vielen Menschen, die sonst nicht so teilhaben können am gesellschaftlichen Leben.
Und selbst wenn ich ein Auto habe und dann sage, ich brauche die Schiene gar nicht, dann sollte es mir doch entgegenkommen, wenn immer mehr Leute mit dem Zug fahren, dann käme ich mit meinem Auto doch sogar schneller durch, ne? Und ich brauche auch so manche Schlagershow im Fernsehen nicht. Da hat die trotzdem in gewisser Weise mit, damit andere Dinge für mich eben dort produziert werden können. Also Solidarität ist da das Stichwort.
Solidarität ist Ultra-Stichwort. Ich sage da noch einen Satz dazu. Ich arbeite ja, wie gesagt, in NRW. Und wenn man in NRW Leute auf einer Veranstaltung, die morgens anfängt, so ein bisschen emotional mitnehmen will, dann muss man sie fragen, wo sie gerade in Baustellen im Stau standen, Jendrik.
Ja,
Weil NRW
ja.
ist immer eine einzige Baustelle. Irgendwo wird immer eine Brücke abgerissen oder so. Und es ist immer irgendwas. Damit, das beschäftigt Menschen in NRW ganz stark. Das ist
Ja,
zumindest mein
absolut.
Eindruck.
Das ist aber auch tatsächlich so ein Killerthema, Baustellen im Ruhrgebiet.
Volles Killerthema. Und was auch ein Killerthema ist, ich arbeite ja viel in der Kinder- und Jugendbeteiligung, auch so auf kommunaler Ebene, habe schon ganz viele Kommunen begleitet, bei verschiedenen Beteiligungsformaten. Mobilität ist ein absoluter Dauerbrenner als Thema bei allen Formen und Formaten der Jugendbeteiligung. Ob Jugendparlament, Zukunftswerkstatt, Jugendringe, es wird immer irgendwo gefordert, dass es mehr Busse gibt. Bessere Verbindungen, günstigere Tickets, beleuchtete Fahrradwege. Das ist für junge Menschen ein super wichtiges Thema, an dem sie sich unbedingt beteiligen möchten, an dem sie auch beteiligt werden müssen aus unserer Sicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne kaum Beteiligungsformate oder Beteiligungsgelegenheiten, die da wirklich Änderung oder Wandel herbeiführen konnten. Also ich erinnere mich so an ein Beispiel. Da wurden dann, es wird schwäbisch, wurden sogenannte Mitfahrbänkle installiert. Das waren wie so Bänke in einem kleinen Ort, am Ortseingang und am Ortsausgang sozusagen, wo man sich hinsetzen konnte und dann jemand, der mit dem Auto in die nächstgrößere Stadt gefahren ist, dort sozusagen Menschen per Anhalter mitnehmen konnte. Das geht natürlich sozusagen als soziale Kontrolle, weil man kennt sich ja auf dem Dorf. Aber auch das ist für Kinder und Jugendliche nur bedingt attraktiv. Also die haben das gefordert, auch mit so einem Blick eher auf Generationengerechtigkeit, weil sie auch sagten, na ja, es kommt ja allen zugute. Für SeniorInnen ist es wichtig, die einkaufen fahren wollen, die jemanden besuchen wollen und so weiter. Stellte sich aber auch bei diesem eigentlich super sweeten Projekt heraus, so ein Mitfahrbänkle ist eben auch negative soziale Kontrolle. Das heißt, das ganze Dorf weiß, wenn du mit 16 irgendwie die nächstgrößere Stadt fährst, weil es da vielleicht ein McDonald's gibt oder so, keine Ahnung. Also, das ist so das Maximum aus meiner Sicht, das man gerade bei kommunalen Beteiligungsformaten rausholen kann, wenn es um ÖPNV geht. Aber Entscheidungen zum ÖPNV, Bustaktung und so weiter, die werden eben auf kommunaler Ebene gefällt. Da kann die Kommune nicht sagen, ja, dafür sind wir gar nicht zuständig. Die sind in der Regel also die Träger der Verkehrsbetriebe, aber im Dickicht unzähliger Verkehrsverbünde dieses Flickenteppichs und aufgrund der hohen Kosten sind die Ergebnisse aus Jugendbeteiligungsprozessen da leider, also das führt zu Frust, das ist einfach super unwirksam. Guter ÖPNV kommt allen Menschen zugute, SeniorInnen, Menschen in Care-Verantwortung und ganz ehrlich, also natürlich, Jugendbeteiligung ist kein Wunschkonzert, aber natürlich kann man auch nicht erwarten, dass Jugendliche, und das ist auch nicht richtig, dass sie dann sagen, wir wünschen uns mehr Busse und dann sofort wissen, dass das ungefähr so und so viel Euro kostet. Das ist nicht der Punkt. Es geht ganz häufig eher um eine klügere Taktung und Verschränkung von verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln. Da geht es um geringere Wartezeiten, um clevere Umstiege, darum, dass die Taktung auf den wirklichen Schulbeginn ausgerichtet ist. Ich erinnere mich bei mir, ich bin auf eins von zwei Gymnasien gegangen im ganzen Landkreis. So, da waren Leute, die halt morgens schon 1,5 Stunden mit dem Bus unterwegs waren, quer durch den Schwarzwald. Und die Bustaktung so war, dass sie trotzdem noch in der Kälte 30 Minuten warten mussten, bis die Schule aufgeschlossen wurde. Und ich dachte, Entschuldigung, also das kann man keinem Kind eigentlich antun. Ich würde jetzt niemals davon abraten, ÖPNV oder Mobilität zu einem Beteiligungsthema zu machen. Aber wow, ich habe da einfach schon richtig viel Frust erlebt, weil da geht es um Macht und da geht es um Geld. Und na, da geht es auch viel um so ideologische Fragen, finde ich. Was hast denn du damit so, also hast du damit schon so Erfahrungen gemacht?
Ja, ich habe immer erlebt, dass beim Jugendforum, hieß das in meiner Heimat oder heißt es auch immer noch, da wurde das natürlich auch immer gesagt, die Busse müssen regelmäßiger fahren. Und dann hat die Stadt irgendwann so einen Bulli organisiert, der die Jugendlichen dann tatsächlich hin und her gefahren hat zu bestimmten Zeiten, nicht nur schulisch, sondern auch zu bestimmten Zeiten im Ehrenamt für Hobbys und Co. Ich habe erlebt, dass Vereine dann irgendwann eigene Bullis auf den Weg gebracht haben aufgrund dieser Aussagen, die in einem Jugendforum getroffen wurden, wo da eben VertreterInnen auch von den Sportvereinen, von den anderen Verbänden dabei waren, von der Politik. Also es lohnt sich schon, da immer mal was zu sagen. Aber natürlich ist der Frust da teilweise sehr groß, weil es wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren, dass der Bus auf dem Land alle Viertelstunde fährt und am besten bis in die nächste Großstadt.
Und vor allen Dingen kann man es auch nie allen recht machen. Ne? Also das ist ja auch, das ist ja insgesamt eine Erfahrung, die wir nicht nur in der Jugendbeteiligung, sondern auch in der Bürgerinnenbeteiligung machen. Menschen gucken natürlich auf ihre eigenen Zeiten und ihre eigenen Routinen. Ne? Und da einen guten Konsens zu finden, das zeichnet nachher gute Beteiligungsprozesse aus. Aber es zeichnet gute Beteiligungsprozesse halt auch aus, dass es auch, dass sie wirksam sind. Und wenn Kinder und Jugendliche regelmäßig die Erfahrung machen, dass wenn sie einfach nur fordern, dass der Bus ein bisschen cleverer fährt, beim Bürgermeister, bei der Bürgermeisterin gegen Wände laufen, sagen, ja, die Verkehrsbetriebe und was das kostet und so. Boah, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, das tut auch nachher so einem Gefühl für eine Kommune nicht gut. Ist jetzt mein Eindruck. Vor allen Dingen, wenn man dann anfängt, sich zu engagieren und halt nicht nur im eigenen Dorf bleibt, sondern vielleicht auch noch woanders hin muss.
Ja, was ich ganz interessant finde, den Punkt würde ich ergänzen. In Großstädten habe ich es jetzt schon öfter gehört, dass es nicht darum geht, ja, die Bahn muss regelmäßig fahren, das tut sie im überwiegenden Fall, sondern es geht da auch um sichere Mobilität. Also, dass sich Menschen nicht mehr trauen, abends um 23 Uhr noch mit der Tram zu fahren, weil sie dann möglicherweise alleine sind, weil sie da auf Personen treffen, denen sie vielleicht so nicht begegnen wollen. Da dieses Sicherheitsgefühl zu haben, in der Bahn zu sitzen und zu wissen, ich komme auch mit dem ÖPNV sicher nach Hause, sodass darauf auch teilweise reagiert wird, dass mehr Sicherheitspersonal mit in die Züge kommt, immer mal wieder da durchgeht, um einfach dieses Sicherheitsgefühl mehr nach vorne zu bringen. So unterschiedlich kann es sein, Stadt und Land. Wir können uns ja auch fragen, was hat denn Mobilität eigentlich mit der Jugendarbeit zu tun? Ja, wir sind ja berufsjugendlich, wie wir schon öfter mal jetzt erwähnt haben.
Ach, wirklich?
Ach wirklich, ja. Und da sind natürlich auch viele der Themen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, finden sich da wieder. Ob das der Materialtransport ist, ob das Abholfahrten sind, wie kommen eigentlich unsere Teilnehmenden zu den Angeboten, die wir machen in der Jugendarbeit, in der Jugendverbandsarbeit. Auch da ist das Thema Elterntaxi wieder dabei. Man muss seine Zeiten von dem Programm durchaus auch darauf abstimmen, wann haben Eltern denn Zeit, eigentlich die Person zu bringen. Bis wann abends kann ich eigentlich abgeholt werden? Habe ich eine Bushaltestelle in der Nähe? Ich habe ganz oft ein Elterntaxi gebraucht, als ich noch nicht eigenständig Fahrrad fahren wollte oder auch nicht durfte von den Eltern her und so weiter, haben die mich immer abgeholt zu einer bestimmten späten Uhrzeit, weil man möchte ja auch selbstbestimmt mal ein bisschen länger bleiben vor Ort im Jugendhaus und möchte nicht um 8 oder halb 9 dann schon wieder nach Hause. Es geht um Tagesausflüge, wenn wir die planen. Wie kommen wir da eigentlich mit dem ÖPNV weg? Ich erinnere mich an ein spannendes Ferienprogramm. Da hat die Jugendreferentin damals eine Woche lang eine Entdeckungsreise durchs Münsterland nur mit dem Zug gemacht. Die sind also jeden Tag morgen um 8 Uhr losgefahren und kamen abends um 17 Uhr wieder, sind den ganzen Tag mit Zügen rumgefahren und haben so eine Schatzsuche gemacht. Das fand ich großartig. Da gibt es tolle Ansätze. Wir reden über Freizeiten, über Tagesausflüge auf Freizeiten, also Mobilität ist ja in der Jugendarbeit so allgegenwärtig.
Ich erlebe halt auch, dass Mobilität häufig Menschen oder immer häufiger Menschen auch davon abbringt, sich sozusagen über den eigenen Sozialraum hinaus zu engagieren. Das hängt einmal mit unserem Dauerbrenner-Thema Schule zusammen. Also viele junge Menschen, vor allen Dingen im ländlichen Raum, gehen halt auch an Orten zur Schule, wo sie nicht leben. Also was bedeutet das denn tatsächlich? Wo engagiere ich mich denn da noch, wenn ich dann weiß, ich komme abends unter Umständen nicht mehr nach Hause? Ich finde, das ist ein Riesenthema. Aber auch im städtischen Raum, das heißt ja nicht, dass Stadt irgendwie von Kindern und Jugendlichen gleichermaßen wahrgenommen wird, ne? Also hier in Berlin, wenn ein Kind in einem Kiez wohnt, kommt es so ein bisschen darauf an, ob es jemals, bevor es in die Schule kommt, auch mal einen anderen Kiez sieht. Weil es eben wieder wie so kleine Städte in sich sind oder so kleine sozusagen oder so Sozialräume. Jetzt bin ich vom Land und komme aus einem Landkreis, der sehr groß ist und der halt ein Jugendreferat, ein katholisches Jugendreferat hatte, ja, 40 Kilometer entfernt oder 30 Kilometer entfernt von der Kleinstadt, in der ich gewohnt habe. Das heißt, wenn wir irgendwie regional was machen wollten, von der KJG, dann mussten wir da auch irgendwie hinkommen. Da fuhren halt echt keine Busse mehr so und wenn, dann waren sie stundenlang unterwegs. Weshalb meine Kirchengemeinde schon relativ früh, wie du vorhin auch sagtest, sich so einen kleinen VW-Bus angeschafft hat. Also den durfte auch der Kirchenchor verwenden und die Ministrantinnen und so. Das war Materialtransport. Wir hatten noch ein Zivi damals in der Kirchengemeinde. Na, also dieser VW-Bus war super wichtig für alle. Ich erinnere mich, wir haben dem auch Namen gegeben. Der erste, den ich mitbekommen habe, das war ein kleiner grüner Bus, der hieß Luise. Und also jeder wusste auch, ne, auch die Pfarrsekretärin, der Pfarrer, sagen wir so, ja, dann fährst du mit der Luise. So, also es war einfach auch so ein Kirchengemeindenmitglied. Und der zweite Bus war ein weißer Bus, das war Wilma. Und ich fand das so schön, ne? Da war es chaotisch, in dem überall waren irgendwie so gebrannte CDs, pscht, mit den Ärzten irgendwie fuhren da rum. Und es war aber total normal, dass wir, wenn wir auf einen Termin gefahren sind oder auf eine Freizeit oder irgendein Wochenende oder ein Zeltlager, haben wir vorher brav Luise oder Wilma reserviert und waren dadurch ultramobil. Also einerseits Material, Personen, aber auch zu sagen, okay, ich muss geschwind irgendwie zu einer Sitzung, das geht anders nicht. Und ich nehme dann auch gleich noch Leute mit. Also das war geil. Ich fand es total wichtig, ohne diese Kleinbusse und ohne die Einführungen, die Fahreinführungen, die damals die Gemeindereferentin uns gegeben hat. Ich habe mit 18 gelernt, diesen VW-Bus zu fahren. Ohne das wäre Engagement bei mir auf dem Land überhaupt nicht möglich gewesen, vor allen Dingen selbstbestimmtes Engagement. Das hast du vorhin auch gesehen mit diesen Elterntaxis. Ich finde das alles schön und gut, aber ich will doch ab einem gewissen Alter auch entscheiden, wie ich wo wann hinfahre. Und vor allen Dingen in Jugendverbänden, das ist doch unser Ding. Wir sind selbst organisiert und dann scheitert es halt manchmal auch an der Mobilität, oder?
Es gibt auch Eltern, die ermöglichen ihren Kindern das und stehen dann halt immer genau dann zur Verfügung, wenn das Kind gerade gefahren werden möchte. Das ist natürlich das andere Extrem, was es dann auch gibt. Warum erzählen wir das eigentlich alles? Weil heute am 8. April, Montag, der Appell Jugendinteressen in der Verkehrspolitik berücksichtigen veröffentlicht wird. Yeah. Und
Yay!
der wurde nämlich im Rahmen einer Denkwerkstatt von Expertinnen aus dem Jugend- und dem Mobilitätssektor erarbeitet, veranstaltet von der Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik bei der AGJ. Und der Appell ist Teil einer Kampagne zu jugendgerechter Mobilität und die wurde vom Deutschen Bundesjugendring, vom ADFC, von Allianz Pro Schiene, von der Climate Clinic, von Changing Cities, von Echtfürth und vom VCD unterstützt. Ihr findet auch in den Shownotes dazu den entsprechenden Link.
Genau, ich rufe es trotzdem nochmal auf. Die Webseite heißt jugendgerecht-mobil.de. Ja, Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik, auch bekannt als jugendgerecht.de. Und die haben jetzt so eine Unterseite gemacht zu dieser Kampagne jugendgerecht-mobil.de. Und ich finde es geil, dass sich bei so Denkwerkstätten einfach so unterschiedliche AkteurInnen zusammensetzen und an so einem wichtigen Thema arbeiten. Ich habe gehört, bei der Denkwerkstatt waren auch noch ein paar andere Akteure dabei, die jetzt diesen Appell nicht mehr unterstützen. Vielleicht, weil er ein bisschen zu linksgrün versifft ist, wer weiß es. Ich finde das total wichtig. Und vor allen Dingen ihr, die ihr zuhört und die ihr vor dem 10. April diesen Podcast hört, könnt teilnehmen an einem Hintergrundgespräch genau zu diesem Thema Interessen junger Menschen im Verkehrssektor sichtbar machen. Das Hintergrundgespräch findet statt am 10. April um 11 Uhr digital vor allen Dingen. Und drei Mitglieder dieser Denkwerkstatt werden gemeinsam mit der Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik und uns, dem Publikum, also ich bin auch am Start, in den Austausch über die Interessen junger Menschen im Verkehrssektor gehen. Dabei sind als Gäste Annika Minken vom Ökologischen Verkehrsclub VCD, Katharina Schlüter von Changing Cities und Moritz Tapp von der Bundjugend bzw. aus dem Vorstand des Deutschen Bundesjugendrings. Und ihr könnt euch noch anmelden, indem ihr eben auf diese Webseite geht, www.jugendgerecht-mobil.de. Super, super wichtig, super gutes Thema. Und ich finde, ne, im Sinne von eigenständiger Jugendpolitik eben nochmal deutlich zu machen, alles, alles, alles ist Jugendpolitik, finde ich super wichtig. Meldet euch an. Bei Anmeldung gibt es den Zoom-Link von meinen lieben Kolleginnen Nils und Heidi. Also ich habe früher auch für Jugendgerechte.de gearbeitet, beziehungsweise das Vorvorgängerprojekt. Oh Gott, ich bin so alt. Genau, meldet euch an. Wir sehen uns dort auf jeden Fall und verfolgt auch die Kampagne auf Instagram. Darum haben wir uns heute mit diesem Thema beschäftigt. Wir werden nicht dafür bezahlt, aber Jendrik und mir, ihr habt es gehört, wir haben, das merkt man manchmal gar nicht so, wie krass unsere Mobilitätserfahrungen einfach schon aus dem Engagement, aus Kindheit und Jugend sind und dass das auch ein super politisches Thema ist, oder?
Absolut. Und da haben wir jetzt schon wieder mehr als eine halbe Stunde drüber geredet. Über dieses Thema könnte man auch Stunden füllen. Und es gibt ja auch Veranstaltungen und andere Orte, wo damit Stunden zurecht gefüllt werden. Ein wichtiges Thema. Und wir läuten jetzt so ein bisschen die Schlussrunde ein und blicken mal wieder auf das, was innerhalb der nächsten 2 Wochen bis zur nächsten Folge alles so ansteht. Anna, wo bist du unterwegs?
Ich bin super viel unterwegs. Wenn ich vorhin sagte, oh, voll schön, 2 Bürowochen, jetzt geht's bei mir los ab nächster Woche. Ich bin zu Gast in Bayern, denn in Bayern gibt's jetzt auch endlich, muss man sagen, hat lange gedauert, eine Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung. Das ist ein super geiles Projekt. Das ist angesiedelt beim Bayerischen Jugendring. Und da bin ich zu Gast. Ich halte die Keynote. Ich bin auf dem Podium. Ich mache einen Workshop zum Thema Mädchenbeteiligung. Freue mich mega. Ich bin unterwegs in der Lausitz im Rahmen von einem Forschungsprojekt zum Thema Jugendbeteiligung. Ich bin bei einer Studienpräsentation in Potsdam. Ich habe Termine beim Sport, bei der Sportjugend NRW und beim LSB. Ich bin wieder mal in NRW, ne, wie ihr schon hört, viel unterwegs. Ich bin in Köln beim Tag der Freiwilligendienste. Ich bin bei der LAG Jugendringe in Düsseldorf. Ganz liebe Grüße an Christian und Julian. Ja, und dann nehmen wir praktisch schon wieder die nächste Folge auf, weil ich einfach die ganze Zeit nur unterwegs bin. Aber du fährst jetzt, und bei gutem Wetter, Jendrik, du fährst jetzt nach Borkum, richtig?
Ja, morgen geht's los. Morgen werden wir uns mit ganz vielen Personen, also ich glaube, wir sind 9 oder 10, in einen Bulli setzen. Wir haben einen großen Bulli, so einen kleinen Bus gemietet, mobil, nachhaltig. Werden von Wuppertal aus 2 Tage nach Borkum fahren, weil wir im November eine große Mitarbeitendentagung dort haben als CVJM und werden jetzt mal in den 2 Tagen da vor Ort die Location besichtigen und noch ein bisschen planen. Da freue ich mich sehr drauf, ein bisschen mehr zu sehen. Haha, mehr von der Location, aber auch mit Doppel-E vor Ort und freue mich auf den Jugendkongress am 20.04. am Samstag von den Grünen im Landtag NRW. Der wird, glaube ich, ganz schön. Und ansonsten tagen ganz viele Gremien in den nächsten 2 Wochen. Es ist relativ normale Arbeitswochen, wo halt immer mal verschiedene Termine liegen.
Mega cool. Ich will noch mal was zur letzten Folge sagen. Da war ja Daniel zu Gast vom Jugendleiterblog. Wir haben so schöne Rückmeldungen gekriegt. Das dürft ihr weiterhin machen. Ihr dürft weiterhin uns Rückmeldungen schicken auf Instagram, auf Facebook, auf wo auch immer ihr unterwegs seid und uns seht, sprecht uns an, schlagt uns eure Themen vor. Wir haben jetzt auch ein paar Themenvorschläge von euch bei uns im Redaktionsplan verortet. Und wir gucken ja auch immer, dass es so ein bisschen zu dem passt, was gerade so politisch los ist. Also ich finde ja, Mobilitätspolitik ist ein Dauerbrenner. Beim nächsten Mal wird es vermutlich, Achtung, um das Dauerbrenner-Thema Demokratie gehen. Genau. Die nächste Folge erscheint am 22.04. Und Jendrik, wir haben wieder einen coolen Gast. Wir verraten es noch nicht, oder?
Noch, nein, wir verraten es noch nicht, aber es ist schon auch ein bekannter Gast, oder?
Er ist ein bekannter
Ein
Gast.
bekannter Gast.
Ja, würde ich auf jeden
Und
Fall
es ist
sagen.
nicht Olaf Scholz, noch nicht.
Noch nicht, noch
Noch
nicht.
nicht.
Wir sind ja auch erst bei Folge 7. Ich würde sagen,
Ja.
wir bleiben dran und irgendwann gibt es den Doppel-Mega-Super-Duper-Wumms und dann quatschen wir mit Olaf Scholz.
Obwohl Mobilität ja auch zur Ampel passen würde. Aber
Ja, okay,
das wird
ist
jetzt
aber
gleich
auch.
zu weit. Wir müssen jetzt dringend hier abmoderieren. Anna, ich
Ja,
glaube,
moderier mal ab.
ihr dürft uns natürlich gerne wieder folgen auf Instagram, @medien.politik.partizipation bei Anna, @rjendrik bei mir. Schickt uns Feedback zu den entsprechenden Folgen. Danke, dass ihr uns hört. Am 22.04. geht es hier weiter. Bleibt gesund, kommt gut durch die 2 Wochen.
Bis
Macht's gut.
bald.
Tschüss.
Tschüssi.